Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Berlin noch ärmer, aber auch weniger sexy. Das droht bei den 3 Milliarden Euro, die der Berliner Senat im kommenden Jahr einsparen will. Monatelang hat die CDU-SPD-Koalition darüber verhandelt. Das Ergebnis trifft auch ein großes Wahlkampfversprechen der SPD. Das 29-Euro-Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr nämlich wird wohl demnächst gestrichen. Wahlkampf war gestern, Etatkampf ist heute. RBB24-Reporter Tobias Schmutzler.
29-Euro-Ticket für alle. So stand es im Februar 2023 auf den Wahlplakaten der SPD und auf dem Plakat auch groß abgedruckt Franziska Giffey. Heute ist sie Wirtschaftssenatorin. Doch das damals versprochene 29-Euro-Ticket für den Tarifbereich AB kassiert die schwarz-rote Koalition nach RBB-Informationen jetzt ein. Aus Sicht des linken Abgeordneten Christian Ronneburg eine Katastrophe.
Dass das 29-Euro-Ticket jetzt nach etwas über 4 Monaten abgeschafft wird, es ist eine ganz konkrete politische Niederlage für Franziska Giffey. Und wir fordern, dass sie als Aufsichtsratschefin der BVG zurücktritt.
Denn das Ticketprojekt habe der BVG nun vor allem eins beschert: unnötige Arbeit. Ab wann es nicht mehr angeboten wird, womöglich ab Januar, ist noch unklar. Insgesamt sollen aus dem Budget der Senatsverwaltung für Mobilität nach RBB-Informationen rund 660 Millionen Euro gestrichen werden. Das ist fast ein Fünftel des gesamten Etats von CDU-Verkehrssenatorin Ute Bonde. Darunter sind voraussichtlich Kürzungen von Projekten, die vor allem die Grünen in ihrer Regierungszeit vorangetrieben hatten, etwa die Umrüstung der BVG-Busflotte auf Elektrobusse. Das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs soll nicht mehr so stark ausgebaut werden wie bisher geplant. Für die Grünen-Abgeordnete Antje Kapek ist die Bewertung der Sparmaßnahmen daher klar.
Es ist auf jeden Fall festzustellen, dass die Koalition aus CDU und SPD massiv durch ihre Einsparpolitik versuchen, die Verkehrswende rückabzuwickeln und diese blockieren.
Selbst die AfD kritisiert die aus ihrer Sicht ungerechte Verteilung der Kürzungen zulasten der Mobilität. Zwar begrüßt sie, ebenso wie die Grünen, das Ende des 29-Euro-Tickets, das aus AfD-Sicht von vornherein falsch konzipiert war. Aber, so der AfD-Abgeordnete Rolf Wiedenhaupt:
Wir kritisieren vor allem die Kürzung bei der Brückensanierung. Wir brauchen dringend Brückensanierung, sonst werden sie gesperrt und das würde zum Verkehrskollaps führen.
Neben dem Verkehrsbereich wollen CDU und SPD auch in anderen Bereichen stark sparen, etwa in der Bildung, der Wirtschaftsförderung und der Kultur. Zuletzt stritten die Koalitionärinnen noch über einen Restsparbetrag von 350 Millionen Euro. Inzwischen hat sich Schwarz-Rot nach RBB-Informationen geeinigt. Helfen sollen unter anderem eine höhere City-Tax für touristische Übernachtungen, die Anpassung der Beamtengehälter auf Bundesniveau wird gestreckt und die Baukosten des Jahnstadions werden gedeckelt. CDU und SPD wollen morgen früh, nach den Beschlüssen des Koalitionsausschusses heute Abend, offiziell ihre Pläne vorstellen. Doch schon jetzt fordern die Grünen vom regierenden Bürgermeister Kai Wegner am Donnerstag im Abgeordnetenhaus eine Regierungserklärung. Nach den Beschlüssen dürfte die politische Auseinandersetzung erst richtig losgehen.
Tobias Schmutzler berichtete aus der Berliner Landespolitik. Der Bruch der Ampelkoalition und der angebrochene Bundestagswahlkampf bringt einigen Landesparteien in Brandenburg kräftigen Mitgliederzuwachs. Nicht allen, aber namentlich SPD und Grünen sowie AfD und der Linken. Potsdam-Korrespondentin Amelie Ernst hat einige neue Parteimitglieder getroffen.
Jetzt erst recht, dachte sich die Cottbusserin Selma Richter. Sie ist 24 Jahre alt und vor kurzem bei den Grünen eingetreten.
Ich glaube, ein großer Punkt war eben die Landtagswahl und zu sehen, wie schlecht die Wahlergebnisse da für die Grünen waren. Und das Gefühl zu haben, das ist einfach gerade das Wichtigste. Und vor allem, ich bin jetzt gerade nach Sandow hier gezogen, also ein Stadtteil von Cottbus, der jetzt nicht ganz in der Mitte liegt, aber immer noch im Zentrum. Wenn es nur das ist, dass ich bei den Grünen dann hier nochmal ein bisschen plakatieren helfen kann oder einfach ein bisschen eine Präsenz zeigen kann, dass dieser ganze Stadtteil nicht nur der AfD und dem Dritten Weg und BSW irgendwie überlassen wird, weil das waren die Plakate, die hängen hier vor allem, dafür die Zeit mitzunehmen.
Im Landtag sind die Brandenburger Bündnisgrünen nun nicht mehr vertreten und trotzdem oder gerade deshalb haben sie zuletzt die 3000er Mitgliedergrenze geknackt, schon über 500 Neueintritte im laufenden Jahr. Sich nur in einzelnen Projekten oder Bürgerinitiativen einzubringen, das war Selma Richter zu wenig.
Aber ich finde es auch wichtig, auch wenn man nicht komplett mit der Politik übereinstimmt, sich bei den Parteien zu engagieren, die eben unsere Politik gerade machen. Und da finde ich es sehr wichtig, die zu unterstützen, die es gerade gibt. Und auch finde es kritisch, nochmal eine Neugründung zu haben oder nochmal eine Ausdifferenzierung, weil das immer wieder eine Energie raubt. Und ich habe das Gefühl, dafür haben wir keine Zeit mehr.
Fast so viele Neueintritte wie die Grünen verzeichnet die Brandenburger AfD. Über 400 waren es laut Landesverband im laufenden Jahr. Prominentester Neuzugang, Jüterbocks Bürgermeister Arne Raue, ehemals parteilos, lange AfD-Sympathisant, nun Mitglied.
Ich glaube, die Gründe, die uns von Bundes- und Landespolitik geliefert werden, die bestätigen mich jeden Tag mehr darin, in diese AfD zu gehen. Wenn ich diese Republik mit anderen Akteuren gemeinsam noch am Laufen halten möchte, dann nur mit dieser AfD.
Eine Republik am Abgrund, die nur die AfD noch retten kann, so vermittelt es die Partei regelmäßig. Mit Erfolg. 300 weitere Aufnahmeanträge sind laut AfD-Landesverband noch in Bearbeitung. Doch inhaltliche Überzeugung muss bei Parteieintritten nicht das einzige Motiv sein, meint Martina Weyrauch, die Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung.
Was ich festgestellt habe, dass durch das Wahljahr in Brandenburg so ein richtiger Schub passiert ist. Also A, eine große Politisierung der Bevölkerung, aber natürlich auch die Erkenntnis, dass man sich engagieren muss, dass man sich einbringen muss und dass Demokratie nur funktioniert durch Mittun und nicht durch, die sollen mal liefern oder so.
Allerdings gelinge es ihrem Eindruck nach, den meisten Parteien, vor allem in den Städten und größeren Orten, neue Mitglieder für sich zu gewinnen, so Weyrauch.
Ich sehe nach wie vor im ländlichen Bereich eine große Skepsis gegenüber Parteien, aber auch, und das ist das, was mich so ein bisschen froh macht, die Bereitschaft, sich zu engagieren. Und dann gründet man eben, das haben wir ganz viel bei den Kommunalwahlen gesehen, Bürgerbündnisse verschiedenster Art, die dann auch bei den Kommunalwahlen antreten.
Politisierung bedeutet in Brandenburg also nicht nur mehr Eintritte in die Parteien, sondern auch mehr politische Beteiligung außerhalb von Parteien.
Amelie Ernst über neues politisches Engagement von Brandenburgern. Der Lehrerberuf ist stressig, ständiger Zeitdruck, überfüllte Klassen und das Gefühl, dass die Arbeit nie genug gewürdigt wird. Eine Studie belegt das jetzt. Fast 2/3 der Berliner Lehrkräfte sehen sich gesundheitlich stark belastet. RBB24-Reporter Jonas Wintermantel berichtet.
Berliner Lehrkräfte sind aufgrund ihrer Arbeitsbedingungen einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Das geht aus Teilergebnissen einer Studie hervor, die heute von der Gewerkschaft GEW und Wissenschaftlern der Uni Göttingen vorgestellt wurden. Dazu wurden über 2700 Lehrkräfte in Berlin befragt. Das Ergebnis: 44% haben ein erhöhtes Gesundheitsrisiko, 23% weisen ein erhöhtes Depressionsrisiko auf, 38% fühlen sich gezwungen, in einem ungesunden Arbeitstempo zu arbeiten. Fast ein Viertel gibt an, keine Zeit mehr für private Interessen oder Verpflichtungen zu haben. Die Studie zeigt auch, Lehrkräfte sind stärker betroffen als andere Berufsgruppen. Und Lehrkräfte in Berlin zeigen ein höheres Risiko im Vergleich zu anderen Bundesländern. Die Gründe? Zu große Klassen, gerade in Berlin, zu viele Aufgaben außerhalb des Unterrichts und ein ständiger Zeitdruck. Für Anna Albers von der GEW Berlin sind die Ergebnisse alarmierend. Sie sieht die Bildungssenatorin in der Pflicht.
Der Berliner Senat hat eine Fürsorgepflicht für die Lehrkräfte und allein das müsste schon ausreichen, um jetzt angesichts der dramatischen Ergebnisse für die hohen Gesundheitsrisiken der Lehrkräfte was zu tun. Aber wenn man sich noch den Personalmangel anschaut, dann kann sich der Berliner Senat es nicht leisten, auch nur noch eine einzige Lehrkraft zu verlieren.
Mehr Personal, die Reduzierung des Arbeitspensums, kleinere Klassen. Das sind die Forderungen, die heute in Richtung der Politik gestellt wurden. Gleichzeitig sollten Lehrkräfte bei nicht unterrichtsspezifischen Aufgaben entlastet werden, etwa in der Verwaltung oder bei sozialpädagogischen Aufgaben. Arndt Niedermöller ist Schulleiter des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Lichtenberg. Es ist große Pause und Niedermöller zeigt einen gerade leeren Klassenraum, der derzeit voll ausgelastet ist.
An meiner Schule jetzt ganz konkret haben wir bis zu 35 Schülern in einer Klasse. Und das ist ein hoher Faktor, der lässt sich aber nicht so leicht lösen, weil wir einfach dann Gebäude brauchen und die brauchen auch Zeit, bis man die gebaut hat. Es besteht ja jetzt schon die Problematik, alle 7. Klassen mit Schulplätzen zu versorgen. Da ergibt sich so eine gewisse Zwickmühle.
35 Schülerinnen und Schüler pro Klasse, wünschenswert wären 30, sagt Niedermöller. Für den Schulleiter ist aber ein anderer Faktor besonders entscheidend, wenn es um die Belastung von Lehrkräften geht: die Arbeitszeit. Die liegt an Berliner Gymnasien im Schnitt bei 26 Unterrichtsstunden in der Woche. Vor 20 Jahren lag dieser Wert noch im Schnitt um 2 Stunden niedriger. Hier müsse angesetzt werden, sagt Niedermöller, etwa indem Lehrkräfte weniger Verwaltungsaufgaben neben dem Unterricht übernehmen. Die Digitalisierung könnte da helfen. Konkret schlägt er aber auch vor, etwa in bestimmten Fächern nur noch 2 statt 3 Stunden Klausuren zu schreiben, um so den Aufwand für die Korrekturen zu verringern. Das sind kleine Schritte, die die Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte verbessern könnten. Am großen Problem des Lehrkräftemangels ändert das nichts. Ganz ohne neues Personal wird es also nicht gehen.
Jonas Wintermantel berichtete. Nun zu guter Letzt noch eine gute Nachricht aus der Lausitz. Die 18.000 Einwohnerstadt Forst hat endlich wieder einen Kinderarzt. Andreas Fink heißt er. Reporterin Anja Kabisch stellt ihn vor.
Der Allerjüngste ist Andreas Fink nicht mehr. Mit 65 Jahren gehen andere in den Ruhestand. Doch davon wollte der Kinderarzt nichts wissen.
Also da ist noch ein bisschen Kraft. Und man sieht ja allerdings an den Sprechzeiten, dass wir etwas kürzer treten. Obwohl meine Vermutung hier ist, dass es ein dolles Zurücklehnen wird nicht stattfinden.
An drei Tagen, von Dienstag bis Donnerstag, sind Sprechzeiten geplant. Nächste Woche geht's los. Ab morgen schon werden telefonisch Termine vergeben. Und das Telefon dürfte wohl in den kommenden Tagen kaum stillstehen. Denn Andreas Fink wird der einzige Kinderarzt sein, nach rund einem Jahr komplett ohne kinderärztliche Versorgung in Forst.
Ja, das ist auch mit ein Beweggrund, dass man sich einfach doch noch mal wieder in die ambulante Versorgung und Betreuung von Kindern hineinbegibt und eben nicht auf ein Ruhekissen sich setzt.
Andreas Fink stammt aus der Lausitz, hat in Cottbus seine Facharztausbildung absolviert und seit 1995 in Osnabrück als Kinderarzt gearbeitet.
Willkommen zurück in der Heimat, Kinderarzt Andreas Fink in Forst.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Berlin-Schöneberg. In die Kirche in der Hauptstraße sind Untermieter eingezogen. Allerdings ohne zu fragen. Mitarbeitende der Gemeinde Alt-Schöneberg finden von den neuen Mietern meist nur verräterische Spuren.
Da liegt schon was?
Ja. Kommt von da oben?
Ja, da kommt er durch. Genau.
Bei den ungebetenen Untermietern handelt es sich um Waschbären und bei den Spuren um Dämmmaterial aus dem Kirchenbau, das die Waschbären herausgebissen und gekratzt haben. Pfarrerin Rebecca Syranek weiß über die neuen tierischen Bewohner zu berichten.
Auf dem Dach unserer Kirche wohnt tatsächlich ein Waschbär, zwei Waschbären. Wir vermuten, es ist tatsächlich eine Waschbärfamilie, die auch Junge bekommen haben in diesem Jahr. Und ja, die hier munter rauf und runter klettern und es sich irgendwo da in diesem Dach gemütlich gemacht haben.
Waschbären leben mittlerweile fast überall in Berlin, egal ob Alexanderplatz, Gropiusstadt oder Gedächtniskirche. Denn Waschbären sind clever, sehr anpassungsfähig und kennen selbst vor Kirchen keinen Respekt. Das Kirchengebäude in Alt-Schöneberg aus den 60er Jahren hat Rauputz und bietet den Bären damit ideale Kletterbedingungen. Und viele Kanten machen es schwierig, das Gotteshaus waschbärensicher zu machen.
Wir können versuchen, das sicher zu machen. Es sind enorme Kosten, das können Sie sich nicht vorstellen. Wir sind keine reiche Kirchengemeinde. Aber wir haben tatsächlich Angst, dass uns diese Kirche so runterbröselt nach und nach. Also, so süß die Tiere sind, sie sind tatsächlich ein krasses Problem für uns.
Zumal die Kirche unter Denkmalschutz steht und damit strenge Auflagen erfüllen muss, wenn baulich etwas verändert werden soll. Doch etwas muss geschehen, denn direkt unterm Dach sieht es inzwischen wild aus. Überall liegt und hängt loses Dämmmaterial. Teile davon rieseln sogar durch die Ritzen direkt in den Kirchenraum.
Also immer hier, von da oben, hier runter vor den Altar. Also hier ist sozusagen die Stelle, wo wir regelmäßig saugen. Unsere allererste Idee war, den irgendwo aussetzen zu lassen von professionellen Menschen. Genau, das geht aber nicht, weil Waschbären sind eine invasive Art. Wir dürfen den nirgendwo hinbringen lassen.
Denn invasiv heißt hier nicht heimisch. Für Eigentümer gilt, sie müssen ein Gebäude selbst waschbärensicher machen und die Tiere auf diese Weise vergrämen, also vertreiben. Gefangen oder getötet werden dürfen sie nicht, der Wildtierreferent der Berliner Senatsumweltverwaltung, Dirk Ehlert.
Sie kann sich überall anpassen, diese Tierart, und sie kann eben auch in der Stadt leben. Und die städtischen, urbanen Lebensräume sind für einen Waschbären viel, viel besser als der Wald. Sie findet in der Stadt viel bessere Nahrungsgrundlagen als in der Waldfläche. Außerdem wird in der Stadt nicht gejagt, sondern im Wald.
Gerade zum Herbst bekommt Wildtierexperte Dirk Ehlert sehr viele Meldungen zum Waschbär. Wir treffen ihn in einem Marienfelder Garten. Das Eigentümer-Ehepaar hat morgens den grünen, gepflegten Rasen hinterm Haus plötzlich auf- und durchgewühlt vorgefunden. Überall Erde und lose Grasnarben. Da ist selbst der Wildtierexperte beeindruckt.
Das heißt, es ist quasi das Ergebnis von einer Nacht mehr oder weniger, ne?
Ja. Eine intensive Nachtschicht.
Ja, man sieht hier sehr schön, hier wurde mit den Pfoten, hier sieht man teilweise auch die Pfotenränder noch nach Nahrung gesucht. Da kommt nur ein Tier in Frage, der Waschbär.
Der sucht nämlich leckere Käferlarven, um sich Winterspeck anzufressen. Die gute Nachricht für alle Gartenbesitzer, sobald es kalt wird, ist damit Schluss und der Waschbär hält Winterruhe. Das gilt auch für die Kirchenbären. Dirk Ehlert hat eine Idee, was die aus dem Kirchendachstuhl in Schöneberg vertreiben könnte.
Waschbären haben immer mehrere Stellen, wo sie rein und rausklettern. Aber sie haben Hauptein- und Ausstiegsstellen. Und die muss man rausbekommen. Die kann man auch erkennen, wenn man da genauer hinschaut. Und die muss man unzugänglich machen, dass die Tiere dann nicht mehr hochklettern können.
In Schöneberg wollen sie sich jetzt fachlich beraten lassen, damit ihnen die Waschbären nicht länger aufs Kirchendach steigen.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen, gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.